Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shifting Minds, heute mit Steffen Hubert. Steffen Hubert sitzt in einem 300 Jahre alten Gebäude. Er hat mir gerade gesagt, in seinem Zimmer sind eine Tonne Lehm. Im Tagesjob ist er Director External Affairs and Sustainability bei der 7.1 Entertainment Group. Und was das alles ist, besprechen wir gleich. Und heute geht es vor allen Dingen über External Affairs, Medienarbeit, Verbandsarbeit. Und ich will ganz, 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 ganz viel von Steffen heute lernen, weil das ist ein Bereich, von dem ich keine Ahnung habe. Steffen, schön, dass du da bist.
Lieber Alex, danke, dass ich hier sein darf. Und wenn ich gleich dazu erwähnen darf, ich sitze nicht auf einem Haufen Lehm, sondern der Lehm ist an den Wänden, ja, da wo er hingehört.
Das kriegen wir hin. Wir fangen auch damit an, du hast was mit Wattwanderung zu tun, du hast in Freiburg studiert. Wie bist du ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen? Ich glaube, das ist eine spannende Reise.
Ja, sehr gerne. Also das inhaltliche Fundament wurde tatsächlich vor 20 Jahren im Wattenmeer, glaube ich, dafür gelegt. Und auch wenn ich unterschiedliche Professionen seitdem hatte, ließ mich meine 13-monatige Arbeitszeit im Nationalpark nie so richtig los. Also im Nationalpark kumulieren viele Herausforderungen, an die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denkt, ne? Denn auch da geht's am Ende nicht nur um Zugvögel zählen, um Wattwürmer ausgraben und Touristen zeigen oder die Fischkinderstube der Nordsee und wesentliche Teile des Atlantiks, sondern im Wattenmeer hat man soziale, wirtschaftliche Gegebenheiten und Perspektiven schon lange im Detail mitgedacht. Ne? Wenn du zum Beispiel Deich- und Küstenschutz nimmst, natürlich ist es in erster Linie zum Schutz der Menschen vor Wassermassen da und katastrophalen Überflutungen, die es in der Vergangenheit immer wieder gab. Aber da trägt dann zum Beispiel auch die Schafzucht ihren wesentlichen Teil mit, die Grasnarbe kurz halten und weniger Angriffsfläche für Wassermassen zu bieten. Nebenan gibt es dann heute noch für den Energiewandel unabdingbare Offshore-Windkraftanlagen, die auch weiter hochgezogen würden. Die müssen dann irgendwie wieder mit dem Land verbunden werden, quer durch den Nationalpark. Man merkt schon, das ist eine Gratwanderung, so ein Ökosystem dann irgendwie am Leben zu halten. Diese Komplexität von gelebten, umfassenden Nachhaltigkeitsambitionen im Nationalpark, das fand ich sehr beeindruckend. Und so war das Thema für mich seitdem erstmal privates Hobby, das ich verfolgte, während es mich dann eben über Studien ins politische Berlin verschlug. Und dann neben parlamentarischen Einblicken in Abgeordnetenbüro folgte Gehversuche im ministerialen Umfeld. Politik hat mich immer interessiert und gereizt, aber da war ich noch nicht so richtig zu Hause und bin dann für mehrere Jahre tatsächlich in der Spirituosenbranche gelandet. wo es auch wieder einen bunten Blumenstrauß für mich zu bearbeiten gab. Ja, du lachst, ja.
Sorry, aber ich stelle mir gerade das Bild vor, ne? Was das eine auch vielleicht mit dem anderen ein bisschen verbindet, ne? Das politische Berlin und du bist in der Spirituosenwelt, was wahrscheinlich möglicherweise viele Ähnlichkeiten aufweist oder komplette Kontraste.
Es ist schon ein Kontrast. Also Berlin hat mich da als Stadt mitgenommen und auch ein bisschen verschluckt vielleicht teilweise und die insbesondere im Ministerialen sehr zähen Prozesse, die ich später irgendwann dann zu schätzen gelernt habe in der Verbandsarbeit mehr. In meinen 20-somethings gab es dann aber in der Spirituose und im Nachtleben mehr zu entdecken und zu schmecken und das bot einen hohen Unterhaltungswert und auch an manchen Stellen ja schon irgendwie weitere Ansätze von nachhaltiger Markenführung, die mich da in dem Zusammenhang interessierte.
Und jetzt bist du ja External Affairs and Sustainability. Und um das aufzuklären, du bist ja im Ökosystem, in der Konzerngruppe, das musst du jetzt bitte genau definieren, was das ist, von ProSiebenSat.1 Media AG, glaube ich, ne? Oder SE.
Ne? Ja.
Was machst du da den ganzen Tag?
Ich glaube, ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück, ja, damit man das versteht. In der Spirituose war ich medienverantwortlich und kommunikationsverantwortlich und habe Markenkampagnen unter anderem für TV-Kampagnen aus mitverantwortet. Und da war der Wechsel in die Medienbranche aus dem Marketing heraus, in die Vermarktung hinein, erstmal nicht so abwegig, weil die Massenkommunikation mich reizte. Ne? Und das war 2016 und auch da vielleicht ein Blick auf ESG. Das begann dann ja in der Zeit langsam konkreter ins Business einzudringen. Dennoch für meinen eher vielleicht manchmal praxisorientierten Geschmack immer noch, no offense, Ausnahmen bestätigen, glaube ich, immer die Regel, stark an Kommunikation, PR-Tools und noch nicht ganz im Kern der Unternehmensstrategie. Und dann kam aber für mich so der Kipppunkt, wo man langsam dann Richtung Sustainability-Verantwortlichkeit für mich da ging. 2019 ungefähr, als EU-Green Deal, Taxonomie-Verordnung folgten, das unterstrich für mich, dass mittels ESG Einzug in Finanzierung, Investitionsströme und insbesondere Lieferketten dann die Kernstrategie von Nachhaltigkeit auch wirklich, wirklich im Business zeitnah Fuß fasste. Und da begann ich mich dann mit der Leidenschaft beruflich stärker auseinanderzusetzen und habe von ProSiebenSat.1 und von der Seven Media insbesondere auch dankenswerterweise Vertrauen und Freiheit dafür bekommen.
Was machst du den ganzen Tag? Wenn du es jetzt, du kriegst Besuch von deiner Tante, gute Erna, kommt zu Besuch. Steffen, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, also die Kernaufgaben ist die Entwicklung an den Marktschnittstellen, also die Nachhaltigkeitsentwicklung an den Marktschnittstellen. Wir verkaufen ja als Mediengruppe erstmal Werbeflächen, ne? Mhm. Also im TV, aber auch digital. So kapitalisieren wir uns. Und für die nachhaltigkeitsgeneigten Zuhörer mag das vielleicht nicht in erster Linie direkt zusammenhängen, aber auch wir haben natürlich an diesen Schnittstellen gegenüber dem Markt Gespräche mit unseren, es geht ja um Hunderte, Tausende Medien oder Werbetreibende und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen, die wir dann auch auf ihrem Weg in die nachhaltige Kommunikation begleiten. Das ist natürlich ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Und darüber hinaus bin ich in der Transformation dann in-house, wie in der Branche, stark mit eingebunden, was dann die External Affairs Schnittstellen sind. Ne? Also man hat, gemerkt, dass diese Business Development Prozesse, Transformationsprozesse übergeht und da schaut man auf den Markt und die Regulierung, natürlich auch die Berichterstattung, um Marktbedürfnisse unserer Strategie bestenfalls auch immer zu machen und mitzuentwickeln. Und da kommen dann External Affairs ins Spiel oder Industry Relations. Viele der produktbezogenen ESG-Kriterien sind sektorspezifisch in der Medienwelt erstmal nicht standardisiert. Und darüber hinaus auch noch Querschnittsthemen. Also es wäre, glaube ich, kurzsichtig, das Thema als so angedockte Unit zu verstehen. ESG muss alle Bereiche mit durchdringen und ich denke, aktuellste Beispiele sind da so AI-Entwicklungen. Wer sich da nicht breiter in dem Business-to-Business-Bereich mit aufstellt und weiß, wohin die Transformationsbereiche und der Markt arbeitet, wird es schwer haben, jedwede ESG-Ziele durchzusetzen. Und ja, am Ende, glaube ich, ist es ein bisschen so wie in der Wissenschaft, so alleinstehende Disziplinen haben es heutzutage schwer. Also so die interdisziplinäre Herausforderung von Sustainability als Querschnittsthema ist, denke ich, vielen offensichtlich mittlerweile. Und die Implementierung an den Marktschnittstellen und die Kommunikation an den Markt gegenüber den Marktteilnehmern, das obliegt dann mir, das mit zu lenken.
Du sagst jetzt Marktschnittstellen? Ich habe von dir aber Worte gehört wie automatisierte Beziehung, Intransparenz, Echtzeit-Supply Chains. Es gibt Augen, es gibt Bots. Erklär mir mal, lass uns mal ganz kurz in deine Welt eintauchen. Ja, weil ne, ich habe ganz viele Jahre IT-Business gemacht, da habe ich eine andere Supply Chain, ich glaube, als ihr. Da war nichts automatisiert, da waren Menschen, die miteinander interagiert haben. Was bedeutet das, also was sind für diese Marktschnittstellen und was passiert da noch in diesem Feld, wo du agierst? Ne, weil du ja sagst, ne, automatisierte Supply Chains und so weiter und so fort. Erklär mir das mal ein bisschen.
Also Werbung, ne, läuft ja heutzutage tendenziell an den meisten Stellen, Ausnahmen auch hier bestätigen die Regel so, dass Echtzeitaustausch von unterschiedlichen Serverstrukturen die Werbeplatzierung fixieren. Ne? Das ist nicht so, dass man jetzt nur noch heute buche ich die Startseite der Bild.de, das kann man natürlich auch immer noch machen, aber jeder kennt das ja, wenn man irgendwo auf eine Seite geht, ne, dann öffnen sich da irgendwelche Werbesachen, entweder per Video oder außenrum irgendwelche Geschichten. Und diese Sachen, das passiert alles in Echtzeit zugeschnitten. Man nennt das da programmatische Werbeausspielung in dem Kosmos. Das passiert alles in Echtzeit. Das heißt, während die Seite aufgeht, wird entschieden, welche der bereitstehenden Werbemaßnahmen für den jeweiligen Zuschauenden dann das vermeintlich Richtige ist. Das geschieht dann in einem Bidding-Verfahren, also auch in Echtzeit, wo dann, ne, hier ist User XY, wir haben die und die Cookies, wir wissen das und das darüber, über sie, ihn. Wir haben hier eine Kampagne auf der anderen Seite, also einen Werbetreibenden, der dieses Profil sucht. Und an diese Schnittstelle grätscht dann eben diese Advertising-Technologie rein, macht dann geht's ziemlich schnell und in dem Bidding-Prozess entscheidet dann, wer diesen User in dem Augenblick der Werbetreibenden bekommt, ja, wer da seine Werbung ausspielen darf. Und in diesen Datenschnittstellen ist natürlich klar, dass Datenqualität ein wesentlicher Teil, glaube ich, der Lieferkette der Medien- und Marketingwelt halt heutzutage ist. Und da kann das natürlich auch schnell in Schieflage geraten, wenn die Datengrundlage eben nicht so ganz passt. Und damit beschäftige ich mich sehr gerne, wenn Daten in Schieflage geraten.
Heißt, ne, ihr seid Inhalte, ihr seid aber auch die Lieferung an den Endkonsumenten. Ne? Also diese beiden Welten spielt ihr eigentlich immer mit. Ne? Und genau. In diesem Kontext bist du dann noch die Schnittstelle zu den Externen.
Genau, richtig? So. Okay. Das kommt noch mit on top zu den Marktschnittstellen, die sehr dynamisch sind. Ja. Ich glaube, wenn man mal vielleicht unsere Nachhaltigkeitsherausforderungen anschaut, kann man das vielleicht so ein bisschen konkreter noch nachvollziehen. Ne? Ja. Ich glaube, die ersten zwei, also die ersten zwei greifbaren, schon implementierten KPIs auf der gesamten Gruppenebene, die sich am täglichen Arbeiten auch in der Entertainment Group ganz operativ niederschlagen, die wir noch lange nicht abgeschlossen haben. Das wäre erstens Emissionseffizienz, was jetzt niemand überraschen wird. Ne? Das hängt sehr hoch und war das erste anhand harte KPIs implementierte Gruppen und auch Vorstandsziel. Hier haben wir die letzten Jahre dank starker Gruppenstrategie und gutem Fokus stabile Fortschritte gemacht. Dennoch ist der Weg da noch weit. Das zweite ist aus dem Bereich Diversity und Inclusion, was für uns als Medienhaus von großer Relevanz ist. Ne? Und wir bauen unsere barrierefreie Kommunikation aus und implementieren mit hoher Ambition Untertitelung, Audiodeskription, Gebärdensprache, einfache Sprache, leichte Sprache, Multilingualität und so weiter und so fort. Das beschäftigt uns und spannenderweise aber nicht erst seit diesem Jahr mit der IAA und BFSG, die mit Sicherheit hier auch allen Begriff sind, oder?
Nee, das wollte ich gerade fragen. Was sind das für Akteure?
European Accessibility Act.
Okay.
Der zog dieses Jahr scharf im Juni und deswegen findet man überall jetzt auf Websites, wo Dinge verkauft werden oder an Schnittstellen, User Interfaces wie Endgeräten oder auch Service-Schnittstellen bei Bahn und Bank zunehmend barriereärmere Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten. Und das BFSG ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das sind natürlich auch im weitesten Sinne definitiv von uns als Nachhaltigkeitsziele stark verankerte Themen. Als Medienhaus obliegen wir da natürlich auch noch dem Telemediengesetz, womit wir das schon seit über 20 Jahren auch vorantreiben. In beiden Fällen Emissionen wie Barrierearmut schaffen wir dann auch Business Cases. Da geht es dann auch um die Fragestellung, wie kann man das eben kapitalisieren, um das in die Zukunft auch leichter auszubauen. Und die dritte Herausforderung, das ist dann, da wird es dann nochmal richtig spannend, weil es gar nicht mehr dann so einfach ist. Das sind nicht nur für mich die größte Herausforderung, sondern für viele andere. Das ist unsere gesellschaftliche und soziale Rolle als verantwortliches Medienhaus. Also Medienhäuser agieren, das ist kein Geheimnis, in einem komplexen und seit zwei Jahrzehnten extrem dynamischen Umfeld. Also nicht nur soziale Medien haben die Welt von den meisten von uns umgekrempelt. Das Internet, aus welcher Perspektive man es auch immer betrachtet, das hat soziale und gesellschaftliche Gefüge schlicht und ergreifend verändert bis zu einem Punkt hin, wo an unterschiedlichen Stellen dann Online-Hass zu Offline-Gewalt umschlug, Gräben in der Gesellschaft sieht man an allen Ecken und Enden gehen auf, politische Ränder gewinnen an Einfluss, wissenschaftlich seriöse Erkenntnisse sowie viele Medien werden grundsätzlich angezweifelt, Fake News, Desinformation, hybride kommunikative Kriegsführung, die Tage auch großes News-Thema, sind irgendwie überall, aber dann auch kaum greifbar, sprich quantitativ schwierig zu messen. Ja. Populistische Inhalte mit bis hin zu destabilisierenden gegenüber Demokratie und Freiheit destabilisierenden Kernen, die kursieren, klicken und Worst Case, das unterschätzen sehr viele, kapitalisieren super schnell und in Windeseile, während ernsthaft recherchierte und umfassend aufbereitete Inhalte im Netz oft schnell die Luft ausgeht. Ja, und das immer an der größten Herausforderung von Medienhäusern gegenüber der Gesellschaft und der sozialen Verantwortung. Da kann einem auch schnell selber die Luft mal ausgehen, wenn man sich dem versucht entgegenzusetzen.
Dazu direkt zwei Fragen. Erste, erdet dich da das Wattenmeer wieder, die Zeit? Gehst du manchmal zurück und denkst, das waren noch gute alte Zeiten. Das ist ja ein Riesenthema. Ich wollte mich jetzt fast nicht getraut zu fragen, weil Carbon Footprint, wichtig. Aber das ist ja nicht, also ihr habt ja eine riesen Hebelmöglichkeit, wie du sagst, eure gesellschaftliche Rolle. Das ist ja, wie du auch sagst, nicht wirklich messbar. Aber du kannst natürlich hinsagen, hey, wenn du überhaupt erstmal diese Haltung einnimmst, wir sind ein relevanter Akteur und vielleicht verpufft das, aber vielleicht sind wir auch genau das, dass wir an bestimmten Stellen uns wirklich auf unsere Aussagen auch vertrauen kann, weil wir da auch eine redaktionelle Verantwortung tragen, die nicht heißt, cool, der Content zieht. Ja, ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? Und jetzt die Frage, cool, dass ihr es macht und andererseits, wie erdest du dich selber? Ja, also,
wow. Ja, zu nostalgisch darf man da nicht nach hinten blicken, sondern sonst lässt man sich da, glaube ich, zu leicht ablenken von der Aufgabe, sich da den Herausforderungen oder den Schieflagen auch an der Stelle entgegenzustemmen. Ne? Wir haben vor einigen Jahren wieder einen News-Bereich neu aufgebaut, Informationen, Meinungsbildung und Vielfalt auch stärker in Entertainment-Bereiche wieder begrüßt. Das ist ja, ne, klar, wir sind insbesondere ProSieben, we love to entertain you. Das ist jetzt nicht das erste investigative Journal, was man vielleicht jedem im Kopf springt. Aber andererseits, wenn man drüber nachdenkt, ich denke mal, nahezu jedem wird irgendwie eine der bis zu episch aufbereiteten Joko und Klaas 15 Minuten einfallen, die sozialkritische Themen aufbereitet haben und dadurch für die Masse greifbarer machen. Und die Wege zu finden, wie wir das in-house begleiten, stärken, unterstützen, und am Ende eben auch am Markt mit kapitalisieren als börsennotiertes Unternehmen. Da hilft Nostalgie nur bedingt, auch wenn es Wattenmeer und so ein Bauernhof natürlich dann zwischenzeitlich etwas ja grounded. Ne? Ich denke, vielleicht noch eine Ergänzung, weißt du, Publisher sind, für Publisher ist Informationsqualität, Jugendschutz, Verbraucherschutz, redaktionelle Unabhängigkeit. Also ich gehe jetzt auch nicht, ne, ich darf und will nicht zu unseren News- und Redaktionskollegen hingehen und denen sagen, was der Markt braucht, sondern die sollen das selber entscheiden, was denen wichtig ist. Und in der Vermarktung schaut man dann, dass man das Beste da rausholt und die Transparenz im Markt auf diese Herausforderung offen hält. Ne? Das sind also Journalismus, klassische Journalismusqualitäten. Das ist hier kein Schlagwort, auch nicht Barrierefreiheit. Das sind lange bestehende Verpflichtungen und Selbstverständlichkeiten, die in dem ganzen Tech und Data AI waren, böse gesagt, vielleicht der nächsten Sau im Dorf dann gerne mal hinten anstehen. Aber angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Debatten von Falschinformation bis Jugendschutz sitzen wir halt an der kritischen Schnittstelle, die vielen in Anbetracht der Macht auch von Internetgiganten und der manchmal nicht unbedingt förderlichen Macht von Algorithmen zunehmend entgleitet. Und das gilt es weiter auch dann im Blick zu behalten.
Es ist, wie gesagt, deshalb habe ich dir auch die Erdungsfrage gestellt, weil es ist ja ein, es geht manchmal verdammt schnell und kleiner Funke macht dann zack und das ist nicht so eine 3-Jahres-Strategie, die du machst, sondern es ist ja wirklich ein schneller Blick nach vorne. Und da natürlich meine Frage, hast du in der Schnittstellenarbeit, so wie du sie bezeichnest, External Affairs, hast du ja eine Verantwortung, eine treibende, also so erlebe ich dich, eine sehr, sehr treibende Rolle. Ist das ein besonderes Mandat, was man dir auch zuspricht? Ne? Wir haben auch schon drüber geredet, in Vorbereitung, was stimmen wir alles ab und sowas. Weil es ist natürlich, manchmal ist man in einem Konzern constrained und manchmal ist man einfach auch, man sitzt da und da sitzen die Anspruchsgruppen direkt vor einem und man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen innerhalb der Organisation haben, damit man da auch bestimmte Aussagen trifft, die manchmal auch sehr, sehr schnell getroffen werden müssen, weil die auch eine, es ist ja eine unglaublich dynamische Bewegung und die Player, mit denen du spielst, was ich gelernt habe, das ist jetzt auch nicht der Kindergarten aus dem Vorort. Ne? Das ist schon globale Konzerne, die alle Interessen haben und persönliche Meinung und sowas. Das ist, wie ist dein Mandat da?
Ja, das waren jetzt sehr viele Fragen.
Ich weiß, ich bin wirklich neugierig.
Ja, aber freut mich. Danke für das Interesse in die Richtung. Ne? Also ich brechen wir es mal erstmal aufs Wesentliche, das Mandat runter. Ich bin in unterschiedlichen Gremien tätig. Und das bei weitem nicht nur kurzfristig orientiert, sondern sehr mittel- und langfristig orientiert, auch wenn die Dynamik kurzfristig getrieben ist. Ja. Hervorzuheben ist mit Sicherheit meine Chairposition im Sustainability Standards Committee des IB Europe. Gehe ich gleich darauf ein, was das ist. Die Chairposition habe ich seit Anfang des Jahres. Das ist eine gewählte Position in dem Committee. Davor war ich 2 Jahre lang gewählter Vice-Chair in dem Committee, das 2022 unter anderem durch mich mitbegründet wurde im IB Europe. Das IB Europe, das ist wahrscheinlich den wenigsten hier direkt bekannt, aber jeder hat schon mal erlebt, dass irgendwann diese Transparency- und Consent-Geschichten, also wenn man eine Seite aufmacht, ne, dass dann irgendjemand irgendwas abfragt mit 100 was weiß ich was Dienstleistern. Das ist etwas, was im Kern auf der Arbeit des IAB basiert, sonst würde wesentliche Teile der digitalen Werbebranche schon längst nicht mehr funktionieren und damit auch eine wesentliche Finanzierungsgrundlage der digitalen Welt abhanden kommen, ja, weil es eben sehr datenbasiert ist. Ja, und an den Schnittstellen spielt dann das IAB Europe den wesentlichen Aggregator. Das sind nicht nur Publisher wie wir drin, sondern auch Big Tech, also Alphabet oder auch TikTok sitzen da mit am Tisch. Auf der anderen Seite reine Technologieanbieter sowie auch die großen Mediaagentur-Holdings, die globalen. Also die Mediagelder fließen ja in den allermeisten Fällen nicht direkt von Werbetreibenden, also produzierenden Gewerbe direkt in die Publishing-Häuser, sondern da sitzen Bündelungsagenturen, nenne ich sie jetzt mal, dazwischen, die den Einkauf und die Strategie mit lenken. Davon gibt es 6 sehr große weltweit, die wesentlichen sind dann auch mit in diesem IAB tätig. Also man kann sagen, auf eine gewisse Art und Weise sehr vielfältig bis hin zu dysfunktional. Und da kommt man nicht mit Schnellschüssen durch, sondern da braucht man wirklich einen großen Horizont. Und das IAB, aus meiner Perspektive, ist es eine der wenigen Verbände, an denen sich auch die großen Tech-Häuser, die ansonsten ja sehr walled garden bekannterweise an vielen Stellen agieren, auch daran orientieren, an diesen Standards, um an den Werbemarkt Geldflüssen eben auch entsprechend partizipieren zu können.
Und du hast das Mandat, offiziell in diesen Gremien für euch einzustehen, also eure Themen einzubringen.
Genau.
Also ist das so eine pauschale Aussage, ne? Wie stimmst du die ab? Wie findet ihr da ein Ziel, dass du auch das im Sinne der Gemeinschaft, die du ja vertrittst, auch einstehst?
Ja, also intern gehört da natürlich ein gewisses Maß an Vertrauen dazu und eine Umsicht und ein Austausch mit der im Konzern aufgehängten Medienpolitik. Und dann gilt es, das möglichst transparent in alle Richtungen, also insbesondere intern natürlich darzulegen, wo die Ziele sind. Und dafür muss man sich natürlich dann erstmal mit den Verbandsstrukturen genauer auseinandersetzen und auch abstecken, wohin man gehen kann und möchte.
Die Personen, die uns öfters hören, wissen, dass es immer, ich fokussiere im großen Teil immer auf die Wie-Fragen, ne? Und du bist nun mal in dieser Verband, ne, du hast das Schnittstellenmanagement oder an der Schnittstelle. Und das ist natürlich, du bist die Stimme, du nimmst Stimmen von innen, vertrittst sie nach außen und musst natürlich auch das, was da von außen oder von der Seite, von oben kommt, wieder reintragen. Und das ist ja ein Geben, ein Nehmen. Wenn ich jetzt nächste Woche starte, ich habe sogar mal gemacht. Ich bin immer gespannt, wie du das angehen würdest. Wie würdest du mir empfehlen, dass ich starte? Gucke ich mir die Struktur an? Fange ich innen an? Fange ich außen an? Wo starte ich?
Ich denke, man fängt mit dem gerade skizzierten Stakeholder-Karte an. Ne? In dem Fall jetzt vom IAB. Wer sitzt da überhaupt drin? Publisher, AdTech, Big Tech, Holdings und nationale IABs kommen noch on top. Die nationalen IABs, also das IAB Europe hat eigentlich nochmal in fast jedem europäischen Land eine nationale Struktur. In Deutschland ist es der BVDW, der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, die etwas breiter aufgestellt sind als das IAB selbst, aber das sind der Hauptpartner in Deutschland. Dann gibt es aber auch IAB UK, IAB Ireland, IAB Spain, IAB Portugal und so weiter, auch in Osteuropa einiges. Und natürlich unterscheiden die sich dann auch wieder, das muss man dann ein bisschen verstehen, naheliegenderweise, wer sich ein bisschen über Irland und die dortige Wirtschaft Gedanken macht, kann sich vorstellen, dass vielleicht der IAB, das IAB Ireland ein etwas Big Tech-orientiertere Meinung vertreten kann ab und zu als manch andere. Und das erstmal zu verstehen, ne, diese Mandate, die Anreize, die dahinter stehen, die vermeintliche Entscheidungsmacht auch, ne, und so Interest-Matrix vielleicht kann man sich in dem Fall aufbauen. Und dann schaut man, wo man sich die eigene Herausforderung, die man sich in dem Zusammenhang, der man sich stellen möchte, wie man die da sinnvoll einweben kann, welche lösbaren Themen gäbe es, die einem, die im eigenen Haus, aber eben auch der Branche als Ganzes helfen könnten. Und da sind wir dann bei ESG, wo dann sektorspezifische Medienregulierung eigentlich so insbesondere in den Produktschnittstellen erstmal nicht stattfand, ne, für Werbeausspielung. Und also die Regulierung fand bisher nicht statt. Und dem versucht man als Verband dann für die Branche bestenfalls natürlich auch zuvorzukommen, um einen Konsens in der Branche zu finden, der der politischen Notwendigkeit einer Regulierung von granularer Datenregulierung zum Beispiel oder Algorithmenregulierung vorhergeht. Und da findet man dann schon ein offenes Ohr für viele Themen, wenn sie zeitgemäß eingebettet sind und der Branche unterm Strich auch vor potenziell schädlichen Entwicklungen, wie sie auch immer stattfinden können, von einzelnen Akteuren zum Beispiel halt eben schützend vorwirken. Und diese komplexe Stakeholder-Karte, nenne ich es mal, die hilft, glaube ich, um den eigenen Anspruch, den man da reinbringen möchte, klarer zu formulieren und zu adressieren.
Ich meine, Verbandsarbeit, da sitzen ja, ne, du hast große Namen gesagt, die sitzen, ne, ich stelle mir mal so einen großen, schweren Tisch vor, vielleicht ist es auch so ein fancy Coworking-Space, ja. Du hast ja Interessen, ihr als Gemeinschaft, als Unternehmen habt Interessen, du hast gesagt Stakeholder-Landkarte. Weißt du, was die Ziele der anderen sind, die offiziellen, und weißt du auch, was die Geheimziele sind? Oder hast du manchmal so Ahnungen? Weil es sind ja, man begegnet sich oft mit einem gemeinsamen Ziel, aber jeder hat ja so sein, was ihn bewegt. Wie findest du das raus?
Das ist, na, sagen wir mal, wenn du fragst, realistische Zielsetzung von einem selber und auf der anderen Seite, was sind die Ziele der anderen, wie ich das jetzt grob verstehe, ja, dann birgt eigentlich in der Frage, was sind die Ziele des anderen, natürlich birgt die Antwort für die realistische Zielsetzung für einen selbst.
Ja, okay.
Also muss man sich auf die Ziele des anderen tatsächlich eben auch so ein bisschen orientieren. Und da ist natürlich wieder diese Stakeholder-Karte. Die Interessen der anderen verstehen, und das ist naturgemäß manchmal einfach und manchmal sehr schwer. Aber es gibt schon klare Signale, die man, glaube ich, da mitgeben kann. So Decision-Fragestellung. Wer schickt seniorige Leute damit rein, die vermeintlich auch oder offensichtlich aktive Themen gestalten können und wollen? Wer kontrolliert auch die immer verschickten Protokolle und hat da vielleicht mal eine Nachfrage dazu? Vielleicht auch mal eine kritische Nachfrage. Wer blockt oder verzögert eventuell offensichtlich mit klassischen Bedenkenträgertum oder formellen Diskussionen, ne, die dann in Policy-Rhetorik einfach führen und nicht mehr sehr inhaltsgetrieben sind. Oder positiver formuliert, wer ist eventuell sogar bereit, Session zu hosten, jetzt in Persona oder Implementierungsbudgets in die Hand zu nehmen und als First Mover zu agieren für Tests, ne? Wenn Motivationen aber dann immer noch nicht ganz klar sind, würde ich mal sagen, dann oder nicht ganz klar oder fraglich sind, dann sucht man auch das bilaterale Gespräch, ne, so ein bisschen Pre-Briefing, Backchannel-Entwicklungen, um auch bilateral da den Austausch im Rahmen der kartellrechtlichen Möglichkeiten ordentlich natürlich sauber zu machen. Und dann kommt es halt auch ganz schlicht auf rhetorische Skills, glaube ich, an. Im Zweifel schadet ein gewisses Verständnis so einer sokratischen Gesprächsführung da nicht. Und man fragt halt einfach mal immer weiter und versucht mal nicht den Sendermodus, der heute gerne ja gelebt wird, zu beinhalten. Da der Sendermodus gerne gelebt wird, ist es auch leichter oft, ihn zu triggern, ne? Wie du mit mir heute, erzähl doch mal. Und kann man dann im Zweifel immer noch mal fragen, ja, wie soll das funktionieren oder warum sollten wir das so und so machen? Also, und wenn man das irgendwie ein paar Mal hintereinander fragt, dann werden die etwaig dahinterliegenden Intentionen oft schnell klarer, als man denkt, selbst von den mit allen politischen Wassern gewaschenen Leuten, die da rum sitzen.
Ich finde das spannend. Ich habe neulich auch gelernt, die Sitzordnung spielt auch manchmal eine Rolle. Also, ne, wo du sitzt, wer da sitzt, wie die Person sitzt. Also, ne, sitzt die aktiv auf, ne, mit einer Haltung der Interaktion, mit einer Haltung der Blockade. Also, ich nehme gerade ganz viel von dir mit. Woran merkst du, dass dein Ziel realistisch ist? Also, das ist wirklich doch mal auf die eigenen Ziele. Wenn ihr euch die setzt, reflektiert er auch mal nach einer Zeit und sagt, oh Gott, ich glaube, damit kommen wir nicht durch, wir müssen anpassen?
Also da schadet es, wie gesagt, abgesehen von dem zentralen Zuhören, um zu verstehen, wo die anderen stehen, ne, das ist so eine Verbandsarbeit, ist im Zweifelsfall natürlich irgendwie eine Koalitionsmaschine, ne? Also du hast einen zähen Fortschritt, der dann irgendwie durch kleine überprüfbare Tauschergebnisse entsteht in der Diskussion. Ne? Ich gebe dir X und möchte dafür Y. Also das ist dann nicht immer durch große Manifeste gelöst, sondern auch durch ganz kleinteilige, so diverse, so ein Verband ist natürlich sehr klein, desto kleinteiliger wird's. Ne? Und das konkrete Mitarbeit, ja, das kann auch schnell in so eine, ich glaube, man nennt es Agenda-Macht, dann irgendwie umschwingen. Ne? Also wer schreibt die erste Fassung, kann damit auch einen wesentlichen Teil auch schon mal setzen, weil die anderen, die steigen dann ein, kritisieren aber anhand deiner ersten Fassung eventuell. Also von daher ist diese Chair-Rolle durchaus auch lenkend zu interpretieren. Und als Corporate Vertreter oder auch die Vertreter der nationalen Verbände bin ich mir sicher, dass viele, ne, die Koalition für die Branche da definitiv im Vordergrund definitiv stellen. Ne? Das heißt, man muss sich schon auch realistische Ziele in Form von eventuell modularen Ergebnissen definieren, ne? Also ein Kernbereich, von dem man vielleicht nicht abrückt, oder verhandelbare Bereiche. Ich glaube, da gibt es viele individuelle Möglichkeiten und Definitionen. Manche arbeiten irgendwie mit so roten und gelben Linien, um sich selber Orientierung zu geben. Ich denke, es ist immer gut, sich selbst einen potenziellen Minimalkonsens auch zu geben. Also was der kleinste gemeinsame exekutierbare, in der Branche exekutierbare Nenner, ne? Und dann gilt es auch zu akzeptieren, wenn es abweichende Implementierungen und Maßnahmen gibt. Das gehört einfach dazu. Und ja, ein Konsens oder eine komplexe Meinungs- und Intentionsgemengen-Überschneidung ist definitiv nicht immer möglich. Ja, aber es ist auf der anderen Seite den Versuch wert, weil ansonsten ist man ja in seinem wirtschaftlichen Handeln, gerade bei so B2B-Fragestellungen, stark selbstbestimmt und hechelt im Zweifelsfall immer hinterher, anstatt irgendwie davor die Welle zu kommen, die Implementierung, die Standardisierungen mit zu, jetzt in der Emission, in den Emissionsfragestellungen, die da auch schneller zu verstehen, die Detail, die Granularität auch der Herausforderung, auch den richtigen Zeitpunkt dann abzupassen, wann es sinnvoll ist, unternehmerisch selber dann zu implementieren. Das kann manchmal sehr wichtig sein, irgendwie First Mover zu sein. Und manchmal muss man vielleicht auch mal abwarten, ja, wie sich das entwickelt, was da gerade auf in die Branche gegeben wird.
Also mal konkret, hast du Minimalkonsens, gelbe Linien, rote, habt ihr das für euch? Gibt es irgendwo ein Post-it, wo steht, das ist, ne, das ist mein galaktisches, ja, Ziel, und das ist aber auch die Grenze. Bis dahin und nicht weiter, das können wir nicht verantworten. Hast du das?
Ja, also ich habe das auf jeden Fall für mich. Ich versuche dann auch immer zwischen Strategie und Taktik so etwas zu unterscheiden, in dem Zusammenhang nochmal. Also kurz- und langfristig, das schadet nie. Den Bereich Strategie hast du dann auch die Perspektive auf variable Optionen, die man mitgehen kann. Das gibt einem schon Flexibilität. Und ich glaube, mit der machte ich Chair und meine Vice-Chair-Rolle auch immer mit mir und auch aus Respekt vor der eingesetzten Zeit im Namen meiner Company davon abhängig, muss ich auch davon abhängig machen, ob der Weg es jetzt wert ist. Ne? Und zum Beispiel, es hat halt einfach über 3 Jahre gedauert, bis wir diese Fragestellung der sozialen Standardisierung überhaupt aufmachen konnten. Ne? Du hast selber gesagt, hier Emissionen wichtig und so weiter, aber aus einer Publishing-Perspektive, das, was wir just vor ein paar Monaten jetzt wirklich angefangen haben, nachdem wir eine grobe Check an der Emissionsstandardisierung global für Werbeausspielungen hinbekommen haben im ILB Europe oder als wesentlicher Bestandteil insbesondere, oder eigentlich als Geber der digitalen Standardisierung für das sogenannte GMSF, das Global Media Sustainability Framework. Also in alle Granularität haben wir das bis in den letzte Server-Ecke und die letzte Use-Phase in 3 Jahren durchgespielt. Und ja, ich bin mir völlig bewusst, das ist wichtig und ich habe das auch gerne mit begleitet, habe aber immer und nie da aufgehört, wo wir dann bei so einem Long-Term-Invest sind, die Mitarbeitenden, auch den Verband, mit Argumenten zu füttern, warum die soziale Fragestellung einfach von essentieller Kraft ist, die wir als Medienbranche und bei der Lenkung von Geldern im Internet einfach lösen müssen. Was ist die Qualität? Ne? Und das ist, hätte ich irgendwo auf der Strecke gemerkt, dass dieses Ziel nicht mehr greifbar ist, ne? Dass ich da mit meinem Anspruch auch, den ich da für die Company versuche reinzubringen, erodiere, dann hätte ich mir irgendwie nochmal überlegen müssen, ob wir hier jetzt gerade auf dem richtigen Weg sind. Aber wir gehen das tatsächlich an. Wir stellen uns der Herausforderung, die sozialen, qualitativen KPIs für die ich im Publisher-Segment oder aus dem Publisher-DNA ja vorhin genannt habe, in die Lieferketten mitzutragen. Und das ist ein Riesenbrett. Dagegen ist die Granularität von Emissionen in der Werbeausspielung. Das war ein gutes Warm-up für eine Standardisierung.
Das wäre auch meine Frage gewesen, ne? Weil du kannst ja mit, und ich will es nicht klein, CO2 ist wichtig, aber ich glaube, mit dem Handprint, ich habe mal gehört, Brainprint, ne, hast du ganz andere Möglichkeiten. Und es ist beides super wichtig, aber du kannst halt mit einem Thema sich ja komplett verlieren und ablenken. Und der andere macht das, motiviert dich auch. Ja, super, lass uns auf Emissionen setzen oder sonst irgendein anderes Thema, ja. Wie platzierst und priorisierst du deine eigenen Absicht, dass du sagst, ja, super, Emissionen, das machen wir auch. Aber Leute, da ist noch ein Kernthema. Das ist hier der Elefant im Raum. Und der lass uns auch mal diesen, weil du sagst, 3 Jahre habt ihr gebraucht, um gewisse Frameworks zu erarbeiten, so dass ihr da durch habt. Und jetzt langsam immer mehr kommt das Thema. Wie schaffst du, dass die Themen platziert werden, so dass auch die großen Elefanten im Raum mal adressiert werden?
Gut. Ich denke, es schadet nie, es auf unterschiedlichen parallelen Tracks einzufliegen. Ne? Und dann, das ist vielleicht auch ein bisschen ergänzend zu der Rolle als External, zur Sustainability-Rolle auch die External-Rolle mit einzunehmen, wo ich dann eben nah bei Kunden, nah bei Agenturen, aber auch nah bei Auditoren bin, in den unterschiedlichen Verbänden agiere, um da auf Herausforderungen die aufmerksam zu machen. Manchmal spielen einem dann globale Entwicklungen mit in die Karten. Ne? Also der Blick, seit ich irgendwie auch über soziale, in Anführungszeichen, Medien spreche und diskutiere, hat sich in den letzten Jahren signifikant in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere in EU, an vielen Stellen auch geändert. Die spätestens mit der 2. Inauguration von Trump habe ich ich hätte es auch gerne ohne das geschafft, aber ich sag mal, das hat den Ambitionen, eine soziale KPIs stärker in den Fokus zu rücken, nicht geschadet, dass sich da die Tech-Kollegen und Mitbewerbenden in eine Reihe haben sehen lassen. Der Rest ist Footwork, ja, da die den Austausch bilateral suchen, Koalitionen suchen, Leute mit auf die Reise nehmen, begeistern für die Wichtigkeit der Herausforderung. Das ist ganz, ganz zähe, langfristige Fußarbeit. Und deswegen musste ich etwas lachen vorhin, als du gesagt hast, es ist so, alles ist sehr dynamisch und schnell. Nee, es ist die Welt außenrum ist sehr dynamisch und schnell. Die Aufgabe ist unglaublich zäh.
Ja, okay. Das wäre ja auch meine Frage gewesen, ne? Gibt es einen Punkt, wo das endet, wo man sagt, Projekt beendet? Danke. Glückwunsch, Steffen, Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt.
Nein.
Gut. Vielen Dank für den Podcast, schönes Wochenende. Nein, aber
das kann ich ganz klar sagen. Da kann ich hier auf den Bauernhof hier verweisen. So ein Projekt ist nie fertig. Wenn ich gefragt werde, wann wir hier fertig sind mit Bauen, der Begriff fertig, der existiert in so einem Kosmos nicht, weil auch wenn wir jetzt langsam in gesellschaftlichen Debatte verstehen, was Algorithmus mit unserem zwischenmenschlichen oder Algorithmen mit unserem zwischenmenschlichen Austausch teils geschafft und teils verbrochen haben, wissen wir in der Kommunikation an vielen Stellen noch nicht, wie sich die Entwicklung um AI jetzt auswirken. Und in dem Zusammenhang bedarf es dann auch wieder natürlich ein anderes Verständnis von Emissionserhebung. Da fängt man eigentlich direkt von vorne an. Und das ist Fluch und Segen zugleich, diese Geschwindigkeit. Die bietet viele Chancen, die technische Entwicklung für Nachhaltigkeit, aber eben auch insbesondere, wenn man die sozialen Entwicklungen da im Fokus hat und die gesellschaftlichen Dynamiken da sich sehr genau vor Augen führt, dann sieht's ganz anders aus. Und ich sag dir jetzt, das Internet, wie wir es heute kennen, ne, das sogenannte Open Web abseits der Walled Gardens, ne, Blogs, insbesondere Blogs und Seiten, die sich mit weniger mit News, aber mehr mit Lifestyle-Themen beschäftigen, die erodieren gerade in einer Geschwindigkeit da draußen. So schnell kriegt das gar niemand mit. In den USA hast du irgendwie auf Food-Geschichten Publishern oder auch so Reise-Traveler-Sachen hast du innerhalb von einem Jahr über 50% Reichweitenverlust. Da hängt nicht nur irgendwie der Redakteur mit dran und der Publisher, da hängt auch die gesamte Infrastruktur mit dran und es hängt die Meinungsvielfalt mit dran. Weil du brauchst nicht, ja, es ist fair, man braucht nicht 5000 Schokokuchenrezepte, wenn man die AI um die Ecke fragt, die nächstbeste LLM des Vertrauens, fragt, was ist das anerkannte beste Schokokuchenrezept, das ich unbedingt heute machen muss? Thema beendet, ja, nächste. Man hechelt dann ja dem Thema da hinterher. Und das wird eine gravierende Auswirkung noch Stand heute auf die Internetwelt haben, wie wir sie bis jetzt kennengelernt haben. Und das wiederum bedarf dann auch eine neue Evaluierung vieler der Ziele und Herausforderungen, die wir auf Publisher-Seite haben, auch in der Zusammenarbeit mit unseren, mit Big Tech, mit denen wir arbeiten ja viel mit den KollegInnen da zusammen. Und das ist auch gut und wichtig so und nicht falsch verstehen. Da sind auch sehr viele gute Sachen in der Entwicklung und auch schon der Menschheit mitgegeben werden. Wir müssen es ja nur schauen, dass wir es auch entsprechend auf einem guten Track zusammenhalten und auch da nicht weiter auseinanderdriften. Von daher dieser Disclaimer, ne, zur Freundlichkeit.
Ich habe es am Anfang gesagt, es ist eine ganz andere Sphäre, eine ganz andere Welt. Und ich danke dir, Steffen, dass du uns, also mir vor allem, ich nehme jedes Mal so viel mit. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Ich will immer noch das Funkeln im Auge sehen. Ich weiß, bei dir funkelt es öfters. Gibt es noch irgendein Projekt, wenn du sagst, ne, in, weiß nicht, 25 Jahren guckst du zurück und sitzt, ne, auf deinem Bauernhof, wippst langsam auf deinem Schaukelstuhl und denkst, das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Dieses eine Sache, die vielleicht noch kommt, die vielleicht schon passiert ist. Gibt es irgendwas in deinem beruflichen Kontext, wo du sagst, oh, das hat richtig, das war gut.
Also mit Blick auf die Verbandsarbeit, auch da bleibe ich der Linie jetzt treu. Ich habe die nicht umsonst jahrelang verfolgt. Ne? Ich hatte vom qualitativen Publishing-Kern gesprochen, Informationsqualität, Kinder-, Jugendschutz, Verbraucherschutz, ne, redaktionelle Unabhängigkeit und so weiter. Angesichts der dann weiter skizzierten gesellschaftlichen Debatten von Desinformation bis Jugendschutzherausforderungen, ne, das ist wirklich sehr ernst. Das sind ernste Themen. Sollten diese Praktiken, die wir in der Publishing-Welt lange gelernt und etabliert haben, die sollten auch in der Werbebranche mit Einzug halten. Und wenn ich da meinen Teil dazu beitrage, dass wir das seitens IB schaffen, redaktionelle und kommerzielle Welt einander qualitativ näher zu bringen und diese Publishing-DNA in konkrete Mechanismen in diesem Echtzeitdaten- und Serveraustausch mit zu implementieren, sprich in die Werbelieferkette zu übersetzen, Ausgabenentscheidungen auf Qualitätsniveau auch mitzubringen, Medienhäuser vielleicht nicht zwingend mit Intermediären und oder Plattformen zu verwechseln. Das sind zwei grundunterschiedliche Geschichten, ne? Eignungsstandards und Governance in der Lieferkette mit reinbringen. Dann haben wir, glaube ich, nicht nur einen kleinen Schritt, mit für die Branche begleitet. Das schaffe ich ja nie im Leben allein. Da spielen viele Leute mit rein. Und eine solidere Medienwelt geschaffen, sondern ich bin überzeugt davon, dass das auch ein echter Meilenstein für unsere leider aktuell sehr angeschlagene Zivilgesellschaft und das Zusammensein in der Zivilgesellschaft wäre. Also da würde ich gerne drauf zurückblicken und sagen können, diese komplexe Nuss haben wir zumindest in einem Rahmen soweit geknackt, dass aus qualitativen sozialen Merkmalen und Publishing-Standards quantitative Werber-KPIs geworden sind.
Hast dir was Kleines ausgesucht, Steffen? Ich danke dir für deine Einblicke, deine Ehrlichkeit und dein Dauerfunkeln im Auge. Ich weiß, wir werden noch ein paar machen. Vielen, vielen Dank.
Danke dir und danke allen Interessenten, die es bis dahin mit durchgehalten haben.
Ja, klar.